Jetzt sitzt er da in der Abendsonne. Die Sonne leuchtet ihm ins Gesicht. Er denkt zurück an die schönen Zeiten in seinem Leben, an die 12 Jahre, guckt auf Jerusalem, auf all das, was Gott in der Zeit geschenkt hat, was Gott ihm gegeben hat, was Gott an Neuem hat wachsen lassen. Und er kann einfach nur voller Dankbarkeit und Staunen und Freude zurückblicken. Sein Leben ist ein Segen. Und wie Nehemia hier so sitzt und auf die Jahre zurückblickt, so können wir sagen, ist doch schön jetzt. Das Nehemia-Buch können wir jetzt abschließen, wir können es zuklappen. Wir haben uns jetzt die letzten Sonntage damit beschäftigt und wir können sagen, ist ja nochmal alles gut gegangen. Dummerweise gibt es noch das 13. Kapitel. Und wer dieses Kapitel liest und davor die anderen, der merkt, oh wei. Wenn Nehemia auf das schaut, was jetzt passiert ist, dann kann er nicht, wie hier der Nehemia, von dem ich gerade berichtet habe, da sitzen und sich einfach nur freuen, sondern Nehemia sieht, was in Jerusalem jetzt passiert, nach den 12 Jahren, wo er da gearbeitet hat als Statthalter. Und er merkt, wie all das, was er aufgebaut hat, und es geht jetzt nicht um die Stadtmauer, sondern es geht um das, was im Volk wieder Neues gewachsen ist. Dieser neue Aufbruch, das Geistliche, was wieder da war, dass der Tempelgottesdienst wieder gut besucht war, da war wieder ein Feuer da. Die Leute in Jerusalem, die waren wieder begeistert von ihrem Gott. Und Nehemia muss ansehen, wie das alles einfach wieder in sich zusammenfällt. Und im 13. Kapitel scheint davon nicht mehr viel da zu sein. Kein Happy End. Wir würden uns gern Happy Ends immer wünschen. Und die Bibel wäre auch so schön, wenn es da viele Happy Ends gäbe. Ich finde aber, gibt es gar nicht. Wenn man so Bibel liest, dann merkt man, bleibt oft so offen. Jahrhundertelang Geschichte Israels, wo man nicht sagen kann, wow, sondern man sagen muss, es gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Volk? Warum geht denn da nichts vorwärts? Warum stagniert's? Warum geht's immer wieder bergab statt bergauf? Also die Bibel ist da schon ein sehr nüchternes Buch. Heute geht's nicht um die Kraft der Christen. Normalerweise in Predigten erwartet man ja, es geht so, ja, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, in der wir Christen wandeln. Wir laufen von Sieg zu Sieg zu Sieg zu Sieg und es hört gar nicht mehr auf. Heute geht es um christliche Schwachheit. Weil die begegnet uns hier. In Jerusalem wird der Tempel eingeweiht, ist ein riesiges Fest, so ähnlich wie gestern wahrscheinlich in der Olympiahalle. 2 riesige Chöre, rechts und links vom Tempel wurden die aufgestellt und die haben dann gesungen, Stereo. Also richtig, bestimmt fast so gut wie gestern. Ein riesiges, geniales Fest. Und das Volk, das wollte auch wieder hören, was Gott zu sagen hat. Also die haben sich wieder ausgestreckt nach dem Gesetz. Die waren wieder irgendwie Feuer und Flamme innerlich. Und man hat manche heidnische Lebenspraxis einfach eingestampft. Man ist wieder in den Tempelgottesdienst gegangen. Man hat wieder sein Geld gegeben für den Tempel. Man war wieder voll mit dabei. Und dann lesen wir, dass Nehemia Jerusalem verlässt nach diesen 12 Jahren, dass er zurückgeht nach Persien und da eine Zeit lang ist. Wir wissen nicht genau, wie lange er in Persien ist. Wir können nur vermuten, dass er Bericht erstatten will, dem König von Persien, was da jetzt so vor sich gegangen ist in den 12 Jahren, dass er vielleicht alte Freunde wieder besuchen wird. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, wie lange er weg war. Auf jeden Fall kommt er zurück nach Jerusalem und sieht, was geworden ist. Und was er sieht, das bricht ihm fast das Herz. Ich würde gern wissen, wie lang die Zeit war, als Nehemia nicht da war. Waren es 2 Monate oder 5 oder war es ein Jahr oder waren es 5 Jahre? Aber es ist erschreckend, wie schnell Menschen, die vielleicht was Neues begriffen haben, die anfangen, was Neues zu tun, einfach wieder zack in alte Muster zurückfallen. Hat keinen Bestand, hat keinen Halt. Das ist der Pfusch am Bau. Also in Jerusalem entsteht was in der Zeit Nehemias und als er weg ist, fangen die an zu pfuschen, wo es geht. Man nimmt die Gesetze nicht mehr ernst, man macht so faule Kompromisse, man trifft komische Entscheidungen und da wird so angefangen, hier und da überall zu pfuschen. Und Nehemia kommt zurück und sieht den ganzen Pfusch. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen, was das heißt. Aber Pfusch auf dem Bau kostet normalerweise viel Geld, macht viel kaputt, ist eigentlich verheerend. Und manche einer, der Daniel hat es erwähnt, hat vielleicht auch solche Geschichten. Da hat man ein neues Bad, es ist alles schön und auf einmal fließt irgendwo das Wasser nicht ab oder irgendwas passt nicht. Und dann muss alles nochmal rausgerissen werden. Und die Frage ist, wer zahlt das jetzt? Und als Nehemia nach dieser Zeit zurückkommt, muss er diese Pfuscherei wieder ausbessern, wieder erneuern. Ja, die Frage ist, was ist da passiert? Warum? Warum ist es so, dass Menschen machen Fortschritte im Glauben? Ja, das ganze Volk lebt wieder auf. Es ist so ein neuer Frühling, es sprießt und blüht. Und auf einmal fällt alles wieder zusammen. Und man fällt wieder in alte Muster. Warum ist es so? Woher kommt diese Schwachheit der Christen? Dieses Unvermögen, die Unfähigkeit, diese Rückfallquote, woher kommt die? Da muss es doch eine Erklärung dafür geben. Der Mensch ist ja absolut paradox, wie Paulus so schön sagt, das, was ich tun, also was ich wollte, was mein Herz eigentlich tun wollte, habe ich nicht gemacht. Und das, was ich nicht wollte, das habe ich gemacht. Also es ist völlig paradox, völlig umgedreht. Stellt euch eine Maschine vor, die ist programmiert, etwas zu tun. Vielleicht so ein Roboter, der ist programmiert, irgendwie immer die gleiche Bewegung auszuführen. Und was der normalerweise macht, wenn alles gut läuft, ist, er wird diese Bewegung ausführen. Er wird genau das tun, wofür er programmiert ist. Und wir Menschen, wir programmieren uns auch manchmal auf Dinge. Wir sagen, das will ich tun, aber komischerweise tun wir dann ein anderes Programm, das ist ein Antiprogramm und fangen genau in die falsche Richtung, machen genau das andere, was wir nicht tun wollen. Also völlig absurd. Wir Menschen, wir sind schon irgendwie sonderbar, komisch. Heute geht es um die Schwachheit der Christen, es geht, wie gesagt, um faule Kompromisse. Es geht um das, was so traumhaft manchmal beginnt und dann so schnell in sich zusammenfällt. Es geht um die König-Salomo-Geschichten. König Salomo, der so genial begonnen hat. Der weiseste König überhaupt. Der Urbegriff der Weisheit ist Salomo. Er hat Gott gebeten um Weisheit und Gott hat sie ihm geschenkt. Allein schon, dass er um Weisheit gebeten hat, das war schon die größte Weisheit. Und er hat regiert als König in höchstem Gottvertrauen und war als Sohn Davids auf der ganzen Welt bekannt für seine Weisheit. Und irgendwann, als er etwas älter geworden ist, vielleicht nicht mehr so attraktiv war, ich weiß es nicht, hat er sich überlegt, er könnte sich ja andere Frauen nehmen. Und er hat eine nach der anderen sich geholt. Aber er ist nicht nur diesen Frauen nachgelaufen, sondern hat angefangen, auch den Göttern dieser Frauen nachzulaufen. Und all das, was so genial war, ist in sich zusammengeklappt. Das hatte fatale Folgen auch für Israel. Das sind diese König-Salomo-Geschichten. Und man versteht nicht, warum. Steckt denn da dahinter? Viele Menschen kennen dafür kein Wort. Auch die Wissenschaft kann es nicht beschreiben. Wir Christen kennen ein Wort dafür. Und dieses Wort heißt Sünde. Es wirkt alt, es wirkt auch schon etwas verstaubt, dieses Wort. Und dennoch spüren wir alle die Kraft, die dahinter steckt. Kleine technische Probleme. Sünde ist eine Kraft. Jetzt geht's? Okay. Sünde ist eine Kraft, die es schafft, Dinge zu töten, Dinge absterben zu lassen. Sünde ist eine Macht, die in die Leblosigkeit reinzieht, die uns dämpft, die unseren Verstand, die unsere Sinne dämpfen kann, die in unserem Leben alles verändern kann. Es ist eine Todeskraft. Die Sünde kann es schaffen, dass ich auf einem guten Weg bin und dann stellt sie die Weichen anders. Und auf einmal fahre ich in eine ganz andere Richtung. Das kann Sünde. Sünde ist eine unheimliche Todesmacht. Sünde ist eigentlich keine richtige lebendige Macht, so eine Kraft, sondern eigentlich ist sie eine Nichtkraft, eine Kraft, die man gar nicht beschreiben kann, die eigentlich fast gar nicht vorhanden ist. Und trotzdem erleben wir sie. Sie zieht uns immer ins Leblose. Sie will Sachen kaputt machen. Und man kann es bei der Sünde so schnell sagen, ja, das ist halt, wenn ich was falsch mache. Manche Christen machen das gerne, dass sie Sünde so auf so ein einfaches Niveau bringen von, wenn du lügst, dann ist es Sünde, dann musst du das irgendwie Gott bekennen und dann ist es weg. Ist auch manchmal so. Sünde ist ja auch, zeigt sich ja in den Taten, die wir haben, die wir machen. Und dann ist es wichtig, es zu bekennen. Und Gott vergibt mir das und nimmt mir das weg. Aber die Sünde, die dahinter steht, ist was viel Größeres. Es ist eine echte Macht. Und dann geht es mir manchmal so, jetzt brauche ich mal mein Stiftchen. Dass ich in meinem Leben irgendwo merke, da stimmt was nicht. Da wachsen so Pflänzchen, die gar nicht gut sind. Und dann reiße ich diese Pflänzchen aus und dann sind sie weg. Aber es kann auch passieren, dass da Pflänzchen sind, die reiße ich aus, aber die kommen wieder, weil die haben nämlich hier so Wurzeln. Und die Wurzeln, die gehen doch einiges in die Tiefe, sodass es wiederkommt. Das ist ja das Leid der meisten, die einen Garten haben. Du reißt aus und reißt aus und reißt aus. Es wächst immer wieder nach, das Zeug. Es gibt ja auch so Pflanzen, die sind echt gemein. Die kriegst du wirklich nicht weg. Ich finde so Löwenzahn. Ich mag ja Löwenzahn, aber wenn es irgendwo ist, wo es nicht sein soll, und dann reißt du da dran. Also es gibt ja verschiedene Methoden. Aber oft kriegst du dieses Ding nicht raus. Manche Pflanzen, die sind winzig klein und du denkst, die sind schnell rausgerissen, aber die haben Wurzeln, siehst du ja nicht. Und so ist es mit der Sünde. Die Sünde ist oft viel tiefer. Sie hat noch tiefen Schichten. Es ist nicht nur das, was man sieht oder was ich tue, sondern es kommt immer wieder und wieder und wieder. Und so hat Nehemia in Jerusalem einiges an Unkraut ausgerissen, einiges neu gemacht, was wichtig war, dass es endlich mal jemand gemacht hat. Aber innerhalb kürzester Zeit wächst es wieder hoch. Das ist Sünde. Und mit dieser Macht, mit dieser Kraft haben wir es heute zu tun, beim Nehemia, wenn es hier um die Pfuscherei am Bau geht. Ich möchte es etwas präzisieren, was das bedeutet, nämlich Nehemia 13. Ich kann euch leider das Kapitel jetzt nicht vorlesen, weil es ist zu lange. Ich kann euch auch einzelne Verse nicht vorlesen, weil dann reiße ich das aus dem Zusammenhang. Ich habe echt überlegt, was lese ich euch heute vor. Ich kann euch leider nichts vorlesen, ihr dürft es gerne zu Hause lesen, aber ich möchte es euch beschreiben, um was es da geht. Und zwar sind drei Dinge vor allem, die Nehemia beobachtet. Das erste ist Zimmer vergeben. Und zwar war das folgendermaßen, Nehemia kommt zurück aus Persien und er sieht Folgendes. Am Tempel, also am Allerheiligsten, da wo der lebendige Gott wohnt, da hat irgendeiner der oberen Priester ein Zimmer vergeben. Und zwar ein Zimmer, da waren vorher Speisopfer drin, also wichtige Sachen für den Tempel und auch Geld und so. Man hat da also wichtige Sachen für den Tempeldienst gelagert. Und dieses Zimmer hat der Priester einfach mal vergeben an jemand anders. Und zwar an den Tobia. Und wer jetzt das Nehemia-Buch kennt, bei dem klingeln alle Glocken, ist es nicht einer der Erzfeinde der Juden, der es nicht gut mit denen meint? Ja, es ist einer dieser Leute, die keinen Spaß haben, dass Jerusalem wieder neu ihrem Gott dient. So, jetzt kriegt dieser Typ am Tempel ein Zimmer, die Speisopfer werden rausgeschmissen, woanders hin. Der Zimmer wird geräumt, es war ein geheiligter Raum, gell, wird geräumt. Und der Tobia richtet da sein Büro ein und macht da seine Geschäfte. Und als Nehemia das sieht, da fällt ihm die Kinnlade runter. Und er sagt, ja, habt ihr sie noch alle?
Wie könnt ihr sowas machen? Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie, wenn der Botschafter der Türkei im Kanzleramt ein Zimmer bekommt. Und zwar zwei Türen neben unserer verehrten Bundeskanzlerin. Also absolut absurd. Und Nehemia macht kurzen Prozess. Er schmeißt den Tobia da raus, setzt alles vor die Tür und richtet dort wieder ein Zimmer ein für den Tempel. Zimmer vergeben. Sünde hat viel damit zu tun, dass wir Zimmer in unserem Leben jemandem geben oder einer Sache geben, die überhaupt keinen Raum, die überhaupt keinen Platz haben soll, haben darf. Und wie oft machen wir das? Wir lassen Menschen oder Dinge in unserem Leben leben, mitbestimmen, im Herzen unseres Lebens, die da eigentlich keinen Platz haben sollen. Das Zweite ist Prioritäten verrutscht. Prioritäten. Und zwar haben die Leute vergessen, mit ihrem Geld vernünftig umzugehen. Sie haben sich nämlich gedacht, am ersten können wir sparen beim Tempel. Also wir geben jetzt nicht mehr unseren zehnten Teil all dessen, was uns gehört, geben wir nicht mehr an den Tempel, sondern vielleicht nur noch einen kleinen Teil. Also man hat einfach gespart. Ist doch nicht schlimm, oder? Irgendwo muss man ja sparen und irgendwo muss man ja anfangen. Nehemia hat zwar geschafft, dass die Leute den Tempel wieder unterstützen, dass da wieder geistliches Leben ist, aber ist wieder eingeschlafen. Die Folge dessen war, der Tempel hatte zu wenig Geld. Die Leviten und die Tempeldiener, die haben sich überlegt, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben nicht genügend Geld. Und dann sind die einfach wieder nach Hause gegangen in ihre Dörfer und Orte außenrum, wo sie halt gewohnt haben, und haben ihren Hofbetrieb bewirtschaftet. Ist ja verständlich. Als Nehemia zurückkommt, dann sieht er, dass da absolut gepfuscht worden ist, dass zu wenig Leviten da sind und dass der Tempeldienst gar nicht mehr richtig läuft. Und wenn was nicht mehr richtig läuft, dann gehen auch keine Leute mehr hin. Folglich ist der Tempel, das alles wieder ein wenig eingeschlafen. Auf Sparflamme macht man das. Und Nehemia war entsetzt. Er sagt hier, Jerusalem ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, von dem der lebendige Gott sagt, hier wohne ich. Und ihr habt keinen Bock mehr auf Tempel? Und ihr habt keinen Bock mehr, euer Geld da zu geben und eure Abgaben zu leisten? Prioritäten verrutscht. Wie oft passiert uns das in unserem Leben, dass, ja, da wird ein wenig umgeschichtet, ja, schwierige Situationen erfordern Maßnahmen und da muss man halt ein wenig hin und her und dann fällt vielleicht manches, rutscht dann so raus, was eigentlich zentral wäre für unser Leben. Der Sabbat war den Leuten auch nicht mehr so wichtig. Man hat angefangen am Sabbat, ja, manche Juden haben da immer noch gearbeitet und sind so ihren Dingen nachgegangen. Und es gab ausländische Händler, die waren sehr klug, die haben gedacht, naja, wenn die Juden am Schabbat Pause machen, dann könnten doch wir an dem Tag kommen, unsere Stände aufstellen und dann machen wir so einen marktoffenen, so einen verkaufsoffenen Sonntag und weil einkaufen, wann sie ja wohl dürfen. Also so spießig sind sie ja hoffentlich nicht. Und dann haben die Händler da halt ihre Sachen verkauft. Und als Nehemia das sieht, ist er wieder entsetzt und sagt, Gott hat euch ein Gebot gegeben, an einem Tag in der Woche werdet ihr doch mal schaffen, die Füße stillzuhalten und mal nicht das zu machen, was ihr sonst die ganze Woche über macht. Und ihr werdet doch diesen einen Tag für Gott leben können. Und Nehemia setzt die Händler, er setzt die Händler vor die Tür, das stimmt nicht. Er lässt am Freitagabend die Stadttore zumachen. Die Händler, die da am Anmarschieren mit ihren Karren und mit ihren Wägen, denen lässt er sagen, ihr kommt heute nicht rein. Am Schabbat ist hier Sense, da passiert nichts. Und er lässt die Tore gut bewachen. Und endlich wird mal wieder ein Schabbat gefeiert, so wie er gehört. Und was Drittes, jetzt muss ich kurz überlegen, ich lasse mal meinen Zettel überlegen, der weiß das ganz gut. Das Dritte ist faule Kompromisse. Manche Männer, junge Männer, die haben geheiratet, was ja sehr schön ist, und haben sich dann Frauen gesucht aus den anderen Völkern, die außenrum gelebt haben und so. Ist erstmal nichts Verwerfliches. Das Problem war nur dieses, dass dadurch, dass die anderen, dass die Frauen in Jerusalem, nach Jerusalem gekommen sind, die haben natürlich ihre Götter mitgebracht, die haben ihre Sprache, ihre Kultur mitgebracht, auch alles nicht schlimm, aber eben die Götter, die haben ihre Götter mitgebracht. Und dann ist halt in Jerusalem, in dem einen oder anderen Haus, waren halt dann Altäre für irgendwelche anderen Götter gestanden. Und das war für Nehemia ein Riesenproblem. Weil, ich erinnere nochmal dran, Jerusalem ist die einzige Stadt, die von sich behaupten kann, hier wohnt der lebendige Gott, hier hat er eine Wohnung genommen. Und dann ist es doch komisch, wenn hier und da in den Häusern dann auf einmal andere tote Götter auch verehrt werden. Das passt einfach nicht zusammen. Ihr müsst mal im Schlenkerl, wenn ihr wieder da seid, fragen, ob sie auch normales Bier haben und kein Rauchbier. Die werden euch was husten. Also ich habe das schon mal miterlebt, wie jemand anders zum Glück gefragt hat, nicht ich. Im Schlengerla gibt es kein Fässlerbier. Und es hat auch einen guten Grund, weil es da nicht gebraut wird. Und wenn in Jerusalem der lebendige Gott verehrt wird, dann kann es nicht sein, dass wir nebenher noch irgendwelche anderen Götter verehren. Das gibt's nicht. Und Nehemia hat da kurz einen Prozess gemacht. Und er hat da aufgeräumt. Man darf übrigens diese Texte nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Man muss da schon historisch kritisch, sag ich mal, rangehen. Insofern, dass man es beleuchten muss, in welcher Zeit war das. Aber ihr versteht, um was es geht. Da werden faule Kompromisse gemacht. Da nimmt man das nicht mehr ganz so ernst mit lebendiger Gott und so. Und so gibt es in unserem Leben Punkte, wo wir faule Kompromisse machen, komische Sachen anfangen. Wir merken das immer bei den anderen. Wenn andere faule Kompromisse machen, merken wir es sofort. Das sind dann so Formulierungen wie, ja, aber. Oder ja, man darf es nicht so ganz so eng sehen. Ja, man muss ja mal so oder so drauf schauen. Vielleicht, eventuell, ja, Und da merkt man oft schon, da geht's um Kompromisse, die jemand versucht zu machen und die manchmal auch einfach faul sind. Ja, was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte, mit der Sünde und dem, was ich euch so vor Augen geführt habe? Was Nehemia sieht in Jerusalem, das ist wirklich erschreckend. Also das rollt ihm die Füßnägel hoch. Und er muss sich ja auch fragen, warum und wie und was. Es gibt eine Formulierung in Nehemia 13, die möchte ich euch gerne vorlesen. Da ringt Nehemia damit, dass sein ganzer Dienst für Jerusalem und sein ganzer Einsatz nicht umsonst war. Und er sagt, darum, mein Gott, gedenke an mich. Das ist ein Flehen, gedenke an mich und lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst an ihm getan habe. Also Nehemia steht vor dem Ruinen, vor völliger Pfuscherei am Bau. Und er sagt zu Gott, aber vergiss es nicht, ich habe mich doch all die Jahre für dich eingesetzt. Du kannst doch nicht, das kann doch nicht unnütz, das kann doch nicht umsonst gewesen sein. Aber die Macht der Sünde war hier in Jerusalem stärker. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Macht der Sünde? Könnte ich einfach sagen, tut Buße und ändert euer Leben. Das ist die Aufforderung Jesu und die ist wichtig für unser Leben. Aber was machen wir, wenn es gar nicht so einfach ist? Wenn wir viele Dinge vielleicht schon 100-mal ausgeräumt haben und irgendwie wächst es immer wieder hoch. Oder in unterschiedlichen Formen blüht da wieder was. Ich kenne das, dass ich es gar nicht so oft gut hinkriege in meinem Leben, klare Strukturen zu schaffen, Sünde auszuräumen, klar Schiff zu machen, mein Leben aufzuräumen. Das fällt mir manchmal ganz schön schwer. Gerade bei den Dingen, die so tiefe, tiefe, tiefe Wurzeln haben. Ich weiß, es besteht die Notwendigkeit, aber schaffen tue ich es nicht. Es gibt in unserem Leben Es gibt in unserem Leben so Räume. Ich nenne es jetzt einfach mal Räume. Die sind Teil unseres Lebens, die gehören dazu. Mit denen leben wir vielleicht schon sehr lange. Diese Räume haben unterschiedliche Namen. Manchmal heißt dieser Raum Leere. Manchmal heißt er Wut. Manchmal heißt er Versagen. Oder Sucht. Oder Angst. Begierde. Das sind nur Beispiele. Und diese Räume sind Teil unseres Lebens. Die sind irgendwie da. Wir kriegen die auch nicht weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen, ich nenne es mal finsteren, muffigen Räumen in unserem Leben umzugehen. Wir können sie versuchen, abzudecken und zu sagen, ist ja gar nicht. Wie oft leben auch wir Christen mit Geheimnissen, die keiner weiß. Die sind trotzdem da und wir schaffen es in unserem Leben, die zu verheimlichen. Also man kann so tun, als wären sie nicht. Man kann sie schön abschotten, man kann sie kann da dicke Mauern aufbauen und sagen, da ist ja nichts. Man kann angesichts dieser Räume in unserem Leben, kann man auch Folgendes tun, in so eine Opfermentalität reinfallen und zu sagen, oh, das ist ja so schlimm in meinem Leben und ich bin ja so schlimm dran, aber ich bin ja auch so ein schwieriger Mensch, und man kann sich dann selbst so als Opfer verdammen und sich selbst immer sagen, wie schlecht man eigentlich ist. Das kann man auch machen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, diese Räume gibt es in unserem Leben. Weil Sünde oft tiefer ist als hier, dass sie keine Wurzeln haben. Man kann die Sünde und das in unserem Leben nicht einfach oft so ausrupfen. Es bleibt da. Es sind oft wirklich Räume in unserem Herzen, in unserem Leben, die sind da. Was können wir mit diesen Räumen machen? Und ich möchte euch heute eine Sache vorschlagen. Eine Idee, die ich super gut finde. Nämlich, ich kann Jesus einladen, in diese Räume zu kommen. Jetzt bräuchte ich mal den Bibelvers. Und zwar möchte ich mit euch einen Bibelvers anschauen in 2. Korinther 12, Vers 9. Da sagt Paulus Folgendes. Und er hat zu mir gesagt, er ist Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Also der Paulus erlebt hier etwas, wo er merkt, da ist so ein Raum in seinem Leben, der ist nicht wegzukriegen. Und er hat Gott schon öfter darum gebeten, dass er das wegmacht, aber er ist immer noch da. Es ist ein Raum der Schwachheit. Es ist ein Raum des Versagens. Es ist ein Raum des Rückfalls. Und was Paulus gelernt hat, ist, Jesus in diesem Raum reinzulassen. Diesen Raum zu einem Ort zu machen, wo die Gnade Gottes sein darf. Die Gnade Gottes erleben wir vor allem an den Punkten, wo wir selbst schwach sind, verletzlich sind, ganz empfindlich. Da kann die Gnade Gottes uns begegnen. An den Punkten in meinem Leben, wo ich stark bin, da kann die Gnade Gottes oft gar nicht andocken. Da spüre ich sie nicht, da merke ich sie nicht. Aber in diesen Räumen, in diesen muffigen Räumen meines Lebens, die ich gern verdecke oder die ich gern verdamme, da kann ein Raum der Gnade Gottes entstehen. So sagt Paulus, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir müssen gar nicht stark sein. In diesen Räumen kann ich ganz schwach sein. Die Frage ist, darf Jesus da reinkommen? Darf er mich da berühren? Den wunden Punkten? Und darf er diesen Ort zu einem Raum der Gnade machen? Und mancher wird erleben, wie in diesem Raum der Gnade wirklich was neu wird, sich was verändert. Und mancher wird erleben, wie sich in diesem Raum wenig verändert, aber die Gnade Gottes leuchtet hier. Und dieser muffige Raum wird zu einem Ort, der mir auf einmal, statt dass er mich fertig macht, mein Leben schwer macht, zu einem Ort, in dem ich neue Kraft schöpfe, weil ich da immer wieder Gottes Gnade begegnen darf. Auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das heißt nicht, ich muss stark sein, ich muss kräftig sein, bei mir muss alles gut laufen, sondern es heißt, ich lasse die Kraft Christi bei mir wohnen. Die darf dann einen Raum haben, ein Zimmer haben. Das ist meine Einladung an euch, Jesus reinzulassen. Dass es hier ein Raum der Gnade wird. Ich möchte euch gerne noch ein Zitat vorlesen von Angelus Silesius aus dem 17. Jahrhundert. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für. Amen. Und Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit deiner Kraft in unserem Leben wohnen willst. Ich danke dir, dass du unsere muffigen Räume in unserem Leben nicht meidest, sondern dass du sie aufsuchst. Ich danke dir, dass du reinkommen kannst und ich danke dir auch, dass du da nichts kaputt machst. Ich danke dir, dass du ganz behutsam vorgehst. Ich danke dir, dass du unsere schwachen und auch unsere dunklen, unsere sündigen Seiten kennst, dass du die Wurzeln kennst bis in die Tiefe. Ich danke dir, dass du aber auch in deiner Gnade, in deiner Liebe uns begegnen willst, dass du diese Orte nicht meidest, dass du sie nicht vernichten willst, sondern dass du in diesen Orten einen Raum schaffen willst, wo deine Gnade groß wird. Herr, segne du uns, dass wir tiefe Wurzeln schlagen in deiner Gnade. Amen.